zur Praxis der ästhetischen Bildung der Differenz. In der Pädagogik sollte der Begriff der Wiederholung von seiner Engführung im Sinne der Wiederholung als Repräsentation befreit werden. An diesem Punkt setzt die von mir unterbreitete kunstpädagogische Praxis der Wiederholung und die Einführung eines nicht negativen Begriffes von Wiederholung in den pädagogischen Horizont an. Es wird etwas wiederholt, um eine Differenz zu entlocken, um demselben ein anderes abzugewinnen und dabei bildende und bildnerische Erfahrungen zu machen. In der ästhetischen Bildung kann dieses der Repräsentation abgezwungene Re in allen Disziplinen und Sachgebieten angewandt werden. Re-Video, Re-Foto, Re-Design, Re-Architektur, Re-Collage etc. Aber vor allem auch Wiederauslegung, Wiederzeichnung, Wiederbetrachtung und Wiederbeugung, Reflexion. All das sind Anwendungen, mit denen die Dinge als andere wiederkehren. Mediale Technologien dienen dabei als Mittel, die individuelle semiotische Produktion zu entfachen. Dabei ist auch das Medium des Körpers entscheidend, denn es verfügt grundsätzlich über einzigartige Möglichkeiten der Hervorbringung von Zeichen. Nach diesem theoretischen Teil zurück in den empirisch-pädagogischen Alltag. Eine bewusstseinserweiternde Präsentation. Mitte Dezember 2013 fand an der Universität, an der ich beschäftigt bin, ein sogenannter Heterogenitätstag statt, in dessen Rahmen der Umgang mit Heterogenität ebenso thematisiert wurde wie der Gestaltwandel von Schule und Unterricht. Hierzu hatten die ausrichtenden Kolleginnen und Kollegen den an der Universität Zürich lehrenden Pädagogikprofessor Kurt Reusser eingeladen, eine bekannte Größe der empirischen Pädagogik. Ich weiß nicht, ist er hier bekannt in Ihren Kontexten? Sie haben ihn schon mal mitbekommen, ja. Ich sah und hörte Herrn Reussers PowerPoint-Präsentation aufmerksam zu und befürchtete einen der üblichen New Educational Governance-Vorträge. Doch es kam weitaus schlimmer. Der Kollege jagte mir mit einer bestimmten Formulierung einen ziemlichen Schrecken ein und mir wurde schlagartig klar, dass ich mit der Art von Erziehungswissenschaft, die er pflegt, nicht nur wenig zu tun habe, sondern darüber hinaus allein von den Sprachformeln und PowerPoint-Folien her so weit entfernt bin, dass mir auch jede sinnvolle Kritik als absolut unmöglich erschien. Auf den Punkt gebracht lässt sich mein Erschrecken anhand der Formulierung Reussers wiedergeben, die sich darum drehte, Schulklassen zu bewirtschaften. Eine Formulierung, die in Variationen wiederholt wurde. Und in der Tat hat das, was wir in den letzten Jahren im Schul- und Hochschulsystem erlebt und erlitten haben, sehr viel mit einer Bewirtschaftung von Kohorten zu tun. Von daher hatte der Kollege ins Schwarze getroffen. Ich musste mir auch nicht mehr die Frage stellen, ob das kritisch oder affirmativ gemeint war. Denn es sollte damit gerechnet werden, dass solche Worte in heutigen Bildungsinstitutionen keinerlei Schrecken mehr auslösen. Insgesamt weist die im Internet zugängliche Folienshow Reussers einen technokratischen Sprachgestus auf, der nicht nur absolut hässlich, sondern auch inhaltlich höchst fragwürdig ist. Zum weiteren Verständnis dieser und ähnlicher sprachlicher Auswirkungen des Neoliberalismus empfehle ich mein 2013 in Stuttgart erschienenes Wörterbuch des technokratischen Unmenschen. Hier also eine Folie aus diesem Vortrag. Was mit diesem Ansatz der ja im Grunde Aufspaltung der lehrenden Figur verbundenen Rollenverständnis auch einhergeht, ist eigentlich eine extreme Überforderung von Lehrenden. Die sollen dann also Stoffdarstellerinnen sein, also das ist auch ein interessanter Begriff, weil das ja heißt, dass man sozusagen nicht intrinsisch für den Stoff steht, sondern den darstellt. Also dieser theatrale Zugang wird hier sehr stark betont. Dann kleinschrittige Überwacherin und Beurteilerin. Das ist auch eine sehr ja, sich selbst erklärende Formulierung. Und ja, dann all das, was unten dann noch kommt, adaptives Lerngerüst, Scaffold, Lerndiagnostiker, Lerncoach, Lernberaterin, Moderator und Partnerin, Lerndiagnose und noch Akteure in multiprofessionellen Teams. Also eine ungeheure Vielzahl an Aufgaben, die da die Lehrenden erfüllen sollen. Interessanterweise kommt zum Schluss dann auch noch die Formulierung auf dieser Folie. Es ist insgesamt ein Vortrag von, also bestimmt 30, 40 Folien. Fachwissen muss in Schulzimmern verfügbar sein. Das ist auch eine ja, witzige Formulierung, die an Realsatire denken lässt. Aber es ist ernst gemeint gewesen. Denn da stellt sich ja die Frage, wo soll es verfügbar sein in den Schulzimmern? Zurück aber zu dem Ausgangszitat. Bewirtschaftung meint eine europaweit geteilte Intention von Regierungen und sie ist exorbitant weit entfernt von dem, was in Kunst und Pädagogik von Belang ist. Das kann nicht nur, sondern es muss erschrecken, wenn man nicht völlig abgestumpft ist durch die permanenten PISA- und OECD-Einflüsterungen. In ihrem Gefolge entwickelten sich die Bildungsinstitutionen zu Lernfabriken. Ich hoffe, das ist nicht so gemeint, dass jetzt hier der Saal geräumt wird. Nein. Gut. Zu Lernfabriken, in denen der Spielraum für das Ästhetische immer geringer wurde. Das lässt sich auch an den immer kleineren Anteil ästhetischer Fächer in den Stundentafeln ablesen. Die Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre haben enorme Auswirkungen gezeitigt, die das Fach Kunst eigentlich schon an den Rand seiner Lehr- und Lernbarkeit gebracht haben. In vielen Jahrgangsstufen der BRD gibt es nur noch eine Stunde Kunst pro Woche. Und was damit noch möglich ist, kann man vielleicht in einer Next Nerd Art Education ermitteln. Zum Beispiel das gemeinsame Aufklappen und Starten eines Computers, dem dann eine wunderbare Bildbetrachtung vor dem Rechner folgt, die vielleicht auch durch ein kreatives Hineinmalen mit dem kostenfreien Grafikprogramm GIMP ergänzt werden kann. In Schulen und Hochschulen haben die Maßgaben des Controllings funktionierende Systeme zerstört und ihre Autonomie mehr und mehr aufgelöst. Geblieben ist mittlerweile eine maskenhafte Fassade, in denen sich nur noch unter größter Anstrengung ereignen kann, was der eigentliche Kern von Kunstpädagogik und Kunstvermittlung ist: Bildung und freie Gestaltung. Die heutige Kontrollgesellschaft, die wir gegenwärtig insbesondere durch den NSA-Skandal und durch technische Innovationen wie Google Glass und die Smartwatch erfahren, ist im Wesentlichen durch das kybernetische Denken geprägt. Da möchte ich den heideggerischen Gedanken mit einem aktuelleren Text ergänzen. Aus dem Buch Kybernetik und Revolte des Autorenteams Tikün. Die schreiben, das griechische Kybernesis bedeutet im eigentlichen Sinne die Fähigkeit, ein Schiff zu steuern und im übertragenen Sinne etwas leiten, regieren. In seiner Vorlesung von 1981 bis 1982 beharrt Foucault auf der Bedeutung dieser Kategorie des Steuerns in der griechischen und römischen Welt und legte nahe, dass sie eine ganz aktuelle Reichweite haben könnte. Der kybernetische Gestus wird deutlich erkennbar durch eine Ablehnung all dessen, was der Regulierung entgeht. Also aller Fluchtlinien, welche die Existenz in den Zwischenräumen der Normen und der Dispositive bereithält. Ich habe vorhin auf dem Gang gesehen, dass es hier auch demnächst eine Veranstaltung gibt, 40 Jahre Machttheorie Foucaults. Oder ist die schon gelaufen? Ist jedenfalls sehr gut, dass dieser theoretische Ansatz hier am Leben gehalten wird. Der südkoreanische Philosoph Byung-Chul Han reflektiert die Zusammenhänge in seiner aktuellen Schrift wie folgt. Ich zitiere aus dem Buch Topologie der Gewalt von Byung-Chul Han. Der Zwang zur Transparenz ist letzten Endes kein ethischer oder politischer, sondern ein ökonomischer Imperativ. Ausleuchtung ist Ausbeutung. Kommunikation ist Kommerz. Wer ganz ausgeleuchtet ist, ist der Ausbeutung schutzlos ausgeliefert. Die Überbelichtung einer Person maximiert die ökonomische Effizienz. Heute vollzieht sich die Überwachung nicht als Angriff auf Freiheit. Vielmehr fallen Freiheit und Kontrolle in eins. So liefert man sich freiwillig dem panoptischen Blick aus. Der transparente User ist Opfer und Täter zugleich. Die freie Kommunikation und die panoptische Kontrolle greifen ineinander und werden ununterscheidbar. Eine weitere Einschätzung, die viele praktische Auswirkungen der neoliberalen Bewusstseinskontamination reflektiert, stammt von dem Franzosen Bernard Stiegler, aus seinem Buch Die Logik der Sorge. Er geht stärker auf die Frage ein, wie reagieren Eltern und Erzieher auf die Situation einer medialen Steuerung von Kindern und Jugendlichen durch die Bewusstseinsindustrien. Stiegler schreibt dort, was Eltern und Erzieher auf der Grundlage dessen, was die Zivilisation an Kostbarstem angesammelt hat, von frühester Kindheit an geduldig und bedächtig formen, ruinieren die audiovisuellen Industrien systematisch mit den vulgärsten Techniken, machen aber zugleich die Familien und das Erziehungssystem für diesen Niedergang verantwortlich. Um für die Imperative des Marketing verfügbar zu sein, wird das Gehirn vorzeitig seines Bewusstseins beraubt, sodass die Formung der synaptischen Schaltkreise, aus der die Bildung der aufmerkenden Fähigkeit, also das Bewusstsein, besteht, durch Umleitung der Aufmerksamkeit auf Objekte der Programmindustrien blockiert wird. Angesichts dieser Diagnosen sollten Kunstpädagogik und Kunstvermittlung nicht den Facebook- und Google-Gemeinden hinterherlaufen, sich der Medienherrschaft ausliefern oder sogar selbst zu Kontrollinstrumenten werden. Nicht nur der anhaltende NSA-Skandal hat deutlich gemacht, wie zweischneidig der digitale Komfort ist. Er erleichtert uns bestimmte Arbeitsabläufe und erweitert das Spektrum unserer Kommunikation. Er bürdet uns andererseits aber auch immer mehr öde Bildschirmarbeit auf und steuert und überwacht unser Denken und Handeln. Es geht deshalb darum, aus der Komfortzone ein Stück herauszukommen und ästhetische Maßnahmen zur Aufklärung und Wiedergewinnung von Handlungsspielräumen zu entwickeln und anzuwenden. Und dafür benötigen wir durchaus avancierte Technologien, aber eben nicht als Instrumente der Überwachung und Selbstoptimierung. Eine der Lehren aus der Geschichte der Kunstpädagogik besteht darin, dass es nicht den einen Ansatz gibt, von dem aus die kunstpädagogische Arbeit insgesamt zu bewältigen wäre, sondern dass eigentlich ein Ensemble von Positionen existiert, das inhaltlich sehr Unterschiedliches zusammenbringen kann, in ihrem Zusammenspiel aber eben auch sinnvolle Ergänzungen entfalten könnte. Die Disziplin der Kunstpädagogik hat aber stattdessen, wie viele andere Disziplinen auch, eine Tendenz zur Vereinheitlichung aufgenommen und zu realisieren versucht, und die hat dann eigentlich zu starken Polarisierungen geführt. Zentral ist die Polarisierung zwischen der Betonung entweder des Künstlerischen oder des Pädagogischen. Man hat in den letzten circa 20 Jahren versucht, diese beiden Dimensionen stärker aufeinander zu beziehen. Im Moment sieht man aber eigentlich wieder durchaus die Trennungen, wo es Vertreter in der Kunstdidaktik gibt, die also entweder stark für das Künstlerische plädieren oder andere, die die Pädagogik stärker machen wollen. So wird diese Bifurkation zwischen dem Künstlerischen und dem Pädagogischen eigentlich ja, zu einer Art Schicksal der kunstpädagogischen Disziplin. Und man kann die besonders anhand der Position von Günter Otto und Gerd Selle deutlich machen. Im Rückblick traten nach dem Zweiten Weltkrieg miteinander konkurrierende Positionen auf, die von der sogenannten musischen Erziehung übergegangen sind zum formalen Kunstunterricht und später dann von der sehr politisch orientierten visuellen Kommunikation zur ästhetischen Erziehung, also wo dieser Schillersche Begriff dann wieder aufgenommen wurde. In den 80er Jahren standen zwei große Antipoden wie Felsen in einer relativ kraftlosen Brandung. Günter Otto und Gerd Selle bemühten sich, das durch die Wirren der Politisierung der 70er Jahre verloren geglaubte Subjekt neu für die Kunstpädagogik zu gewinnen. Der eine mit dem Buch Auslegen, wo es vor allen Dingen um die Interpretation, um die Werkinterpretation ging, der andere mit dem Buch Gebrauch der Sinne, der die ästhetische Praxis sehr in den Mittelpunkt gestellt hat. Beides sind Klassiker der kunstpädagogischen Literatur geworden. Die entscheidende Trennungslinie war die Stellung der Kunst in den jeweiligen Ansätzen. Otto stellte in Auslegen die Schülerinnen und Schüler vor künstlerische Werke und ersann in Anlehnung an Erwin Panofskys Ikonologie eine bis heute praktizierte, auch heute noch für Unterricht gut geeignete Methode der Interpretation. Selle hingegen entwarf auf der Grundlage materialorientierter künstlerischer Prozesse eine Methodik der ästhetischen Praxis, die den institutionellen Alltag bewusst überschritt. Die Stellung zur Kunst ist in diesen beiden Ansätzen höchst unterschiedlich gefasst. Bei Otto ist die Kunst Objekt von Analyse und Interpretation. Bei Selle soll sie in der angewandten Praxis zur ästhetischen Erfahrung führen. Selle brachte die Polarisierung in einem Text aus dem Jahre 1990 mit dem Titel »Über das gestörte Verhältnis der Kunstpädagogik zur aktuellen Kunst« zum Ausdruck. Hier finden sich bedenkenswerte Textpassagen, die die Legitimation der institutionellen Fachdidaktik stark angezweifelt hat. Selle hat geschrieben: »Ich möchte daher vorschlagen, die Frage nach der Relevanz von Gegenwartskunst vorläufig nicht mehr auf der Ebene von Unterrichtstheorien weiter zu behandeln. die jüngere Didaktikgeschichte lehrt, wie sinnlos das ist. Diesen Verzicht sollte man keineswegs als bedrückend empfinden, sondern eher als befreiend. Ich fordere angesichts des Versagens von Didaktik vor der Erfahrungsdichte und Reichweite aktueller Kunst tatsächlich dazu auf, die didaktische Literatur in den Papierkorb zu werfen. Sie ist verkappter Ausdruck der Angst vor der Kunst unserer Zeit und eignet sich allenfalls zum Prüfungsstoff oder zur Gängelung praktizierender Kunstpädagogen. Der Text ist aus 1990. Diese Sätze entstanden auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung der Positionen von Otto und Selle und sie bezeugen ihre Unversöhnlichkeit. Es war in der Zeit auch so, wenn jemand aus der Selle-Schule kam und es war eine Stelle ausgeschrieben, wo die Otto-Schule sozusagen die Macht hatte, sie zu besetzen, dann hatte der Sellejaner keine Chance. Das ist in der Philosophie natürlich, ist das genauso üblich, diese akademischen Streitkulturen, die dann auch gerade bei der Rekrutierung des Personals dann eine große Rolle spielen. Es gibt aber in beiden Ansätzen, also von Otto und Selle, durchaus Gemeinsamkeiten, denn sie setzen beide am Subjekt an. Und das Subjekt wird sozusagen entweder dem Werk oder der Kunst gegenübergestellt. Bei Otto im Sinne einer ästhetischen Erfahrung, die in sprachliche Rationalität und ihre Kategorien und Kriterien münden soll. Bei Selle in einer sensualistischen Konzeption, die die Sinneserfahrung mit der ästhetisch-künstlerischen Praxis gekoppelt hatte. In den 90er Jahren entwickelten sich Positionen, die entscheidende Aspekte der beiden Autoren synthetisierten oder kritisierten und in neue Richtungen wiesen. Damit formierte sich bereits eine Opposition gegen die Selbstverständlichkeit der Subjektsetzung bei Otto und Selle. Eine differenzorientierte Kunstpädagogik leitete die Revision dieser beiden Ansätze ein. Der erste, der den Differenzbegriff eingeführt hatte, war eigentlich Pazzini, Karl Josef Pazzini auf der letzten Seite seines Buchs Bilder und Bildung. Und dann kamen die Arbeiten von mir und Maria Peters, die also sehr zentral den Differenzbegriff bearbeitet haben. Und das hat dann dazu geführt, dass sich in den Nullerjahren dann ein neues Paradigma eigentlich gebildet hat. Das war das Paradigma der Kunstvermittlung. Und dieses Paradigma hat gewisse Möglichkeiten zu einer Integration heterogener Ansätze ergeben. Ich möchte darauf hinweisen, dass also insbesondere auch hier die Wiener Situation sehr wichtig war in diesem Zusammenhang. Es gab in den 90er Jahren hier den österreichischen Kulturservice mit Michael Wimmer, der Veranstaltungen in der Hinsicht auch realisiert hat. Und 1999 fand hier ein Kongress statt mit dem Titel "Ist die Kunstvermittlung eine Kunst?", maßgeblich organisiert von Eva Sturm und Sarah Smith. Das ist eine Veranstaltung gewesen, bei der eigentlich alle Protagonisten der damaligen Szene versammelt waren und miteinander ins Gespräch kamen. Im Jahr 2000 folgte dann im OK Linz die folgenreiche Tagung "Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum", wiederum von Eva Sturm organisiert, dieses Mal in Zusammenarbeit mit Stella Rollig, die heute ja auch in Linz noch das OK kuratiert. Und die von Roger Bürgel, einem anderen oder weiteren Wiener, 2007 kuratierte Documenta 12 hat also sehr stark auf diese Entwicklung in der Kunstvermittlung reagiert und hat sie zentral in ihren Zusammenhang gestellt. Carmen Mürsch und Ulrich Schöttger realisierten 2007 gemeinsam mit einem großen Team von Kunstvermittlern ein Programm, das große Folgen hatte für die Entwicklung der Disziplin. Und es gab einige Bundesländer in Deutschland, wie zum Beispiel Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die, nachdem das Ganze sich so formiert hatte, das auch finanziell sehr gefördert hat. Diese Entwicklung ist eigentlich stark abgeschnitten worden durch den PISA-Schock, denn wir waren sowohl was den pädagogischen und ästhetischen Diskurs der betrifft in den 90er Jahren weiter, denke ich, in mancher Hinsicht, und die Entwicklung der Kunstvermittlung ist zumindest auch doch stark behindert worden durch die Einschränkungen, die es dann im Schulwesen und in den Stundentafeln gab. Sodass heute eigentlich die Frage sich stellt, was, in welche Richtung kann es gehen oder wie wird die verlorene Anschlussfähigkeit an den Diskurs der Kunstvermittlung wieder hergestellt in einem breiteren Sinne, und wie kann das, was oder das, wofür ein Grundstein gelegt worden ist, eigentlich weitergeführt werden. Und hier ein Tafelbild, das von einer Diskussion im November 2014 in Hildesheim, wo es diese Alternative gibt, in der Kunstpädagogik Verrat, Rache oder Ehre auszuüben oder eben in ein innovatives Classroom-Management überzugehen. Also Verrat gab es in der Tat vielen, und der müsste eigentlich auch in der einen oder anderen Form gerecht werden, auch wenn es ein sehr atavistisches Wort ist, aber ich denke, die Frage der Ehre ist nicht zu vergessen. Ich denke, dass die Kunstvermittlungspraxen, die eben stark auch in den sozialen Raum gegangen sind, die Vermittlung mit Publikum entwickelt haben, als Kunstform auch, das ist vielleicht noch eine Wiener Spezialität zu zitieren an dieser Stelle, die Künstlergruppe Wochenklausur um Wolfgang Zingel und der früh verstorbenen, wie heißt sie nochmal, Jeanette, sowieso, Zeitname fällt mir gerade nicht ein, ist sie, seine Kollegin ist jedenfalls früh verstorben. Die haben das zusammen initiiert. Aber Wochenklausur hat hier in Wien ja zum Beispiel bei der Wiener Sezession seinerzeit in Ende der 90er Jahre dieses Projekt mit der mobilen Ambulanz für Obdachlose realisiert. Die haben eigentlich die Funktionsweisen des Kunstfeldes verwendet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, und mit dieser Aufmerksamkeit haben sie eigentlich soziale Praxen umgesetzt. Also ein sehr interessanter Ansatz, der auch sich im Kern darauf hat Zingel auch hingewiesen, als eine Weiterführung des Konzeptes der sozialen Plastik von Joseph Beuys verstanden hat. Ich glaube, Herr Zingel ist heute im Europäischen Parlament für die Grünen. Oder was? Im Österreichischen.
Kultursprecher der Grünen.
Okay. Sie haben schon auf die Uhr geschaut. Ja, gut. Jedenfalls denke ich, dass dies eine Geschichte ist, die wieder aufgegriffen werden müsste, also gerade diese Frage des gesellschaftlichen Eingriffes und auch die Frage der Wiedereroberung von verloren gegangenen pädagogischen Positionen. Ich denke, dass da auch Schillers Schrift, Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung und auch die Kallias-Briefe ganz wesentliche Hinweise liefern. Und in diesen bedrängten Situationen, in denen wir uns heute befinden, lohnt aber auch immer ein Blick zurück, sozusagen back to the roots. Und ich verweise, wir haben hier bestimmt den einen oder anderen Aristoteles-Kenner oder Kennerin unter uns. Im dritten Kapitel des achten Buches von Aristoteles Politik befinden sich zarte Überlegungen für eine Stundentafel, um unter Einbezug ästhetischer Fächer. Da heißt es Grammatik oder Lesen und Schreiben, Gymnastik oder Leibesübung, Musik und viertens noch hin und wieder Zeichnen. Diesen Disziplinen wird dort die Aufgabe zugeschrieben, nicht nur Leistungen und ja, modernistisch ausgedrückt Kompetenzen zu vermitteln, sondern sie sind vielmehr auf Freiheit und Muße gerichtet. Alles andere wäre das reinste Banausentum. Weiter heißt es dort, für banausisch hat aber jede Verrichtung Kunst und Kenntnis zu gelten, die den Leib oder die Seele oder den Geist freier Menschen zur Ausübung und Betätigung der Tugend untüchtig machen. Darum nennen wir sowohl alle solche Künste und Handwerke banausisch, die einen körperlich in eine schlechtere Verfassung bringen, als auch jene lohnbringende Arbeit, da sie den Geist der Muße beraubt und ihn erniedrigt. Denn die Muße, um noch einmal von ihr zu reden, ist der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Auch wenn man mit diesem früh formierten Gedanken zum Verhältnis von Arbeit und Muße keinen McKinsey-Berater oder Teilnehmer der Kultusministerkonferenz zur Kehre wird bewegen können, so bieten sie doch entscheidende Anhaltspunkte für das, was in der Bildungslandschaft so erschreckend schiefgelaufen ist. Wir befinden uns nämlich mitten im A-Musement. Zugunsten von Kompetenzen, Output, Leistungsindikatoren haben wir uns von der Muße weitgehend verabschiedet. Und deshalb nochmal Aristoteles, und so leuchtet denn ein, dass man auch für den würdigen Genuss der Muße erzogen werden und manches lernen muss. Und dass diese Seite der Erziehung und des Unterrichts ihrer selbst wegen da ist, während das, was für die Arbeit gelernt wird, der Notdurft dient und Mittel zum Zwecke ist. So finden wir bei den alten Griechen möglicherweise sogar Anhaltspunkte für das, was wir im Moment brauchen und für die Zukunft der Pädagogik entfalten müssen. Denn vor lauter Arbeit haben viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen keine Muße mehr. Und ich denke, es ist ein Programm der Wiedereroberung, also das Herstellen von Muße in den Bildungsinstitutionen ist eigentlich ein total radikales Programm. Hier ein von unserem Fach entwickelter Flyer, der im Hintergrund das Logo der Leuphana Universität hat, und wir haben dies mit einem beliebten Tier in Verbindung gebracht. Vielleicht sollte aber das Rad auch an mancher Stelle schneller gedreht oder noch besser aus seiner einseitigen Bewegungsrichtung gelöst werden. Kommen wir zum Schluss. Im Manifest für eine akzelerationistische Politik, herausgegeben auch von einem Wiener, wiederum von Armin Avanessian, heißt es, wir mögen uns vielleicht schnell bewegen, aber nur innerhalb eines streng definierten Sets stabiler kapitalistischer Parameter. Wir erfahren nur die ansteigende Geschwindigkeit innerhalb eines beschränkten Umfelds. Ein simples, hirntotes Vorpreschen anstelle einer Beschleunigung, die auch navigiert, die ein experimenteller Entdeckungsprozess innerhalb eines allgemeinen Möglichkeitsraums ist. Die letztere Form der Beschleunigung halten wir für die wesentliche. Kunst und Kunstvermittlung haben heute keine andere Wahl, als sich den oktroyierten Rahmenbedingungen entschlossen zu erwehren und in der eigenen Arbeit Momente von Be- und Entschleunigung zu entwickeln, die den beengenden, im Kern menschenfeindlichen Status quo hinter sich lassen. Und an dieser Stelle empfinde ich die Aktualität der ästhetischen Bildung der Differenz sehr deutlich. Eine der letzten Arbeiten von Andy Warhol vor seinem Tod. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für diesen doch etwas langen Vortrag. Vielen Dank.